Es handelt sich um das Zeugnis von Andreas Berglesow, einem Deutschen, der aus Russland kam.
Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Es ist auch für mich heute ein besonderer Tag, weil ich mache es sehr selten in deutscher Sprache. Meistens mache ich das immer in russischer Sprache. Weiß nicht, wer jetzt kein Russisch versteht. Dann machen wir schnell mal einen Sprachkurs und dann kann ich weiter Russisch sprechen. Das Thema von Leben und Tod ist heute nicht was besonderes, gutes Thema. Viele möchten das Thema zur Seite gehen. Leben schon, aber den Tod, nein, nein. Im Russischen gibt es ein gutes Wort und das gefällt mir sehr. Ich versuche es in Deutsch jetzt zu sagen. Die Alten, die müssen sterben. Und die Jungen, die können sterben. Wir haben das Leben hier auf dieser Erde bekommen, sich vorbereiten zu das ewige Leben. Und wo wir das ewige Leben verbringen werden, hängt von uns ab. Gott hat von seiner Seite alles gemacht, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich sterben kann. Ich hatte Pläne bis Ende meines Lebens. Das Jahr 95 im Januar fing nur an und ich hätte Pläne nicht bis zu Ende des Jahres, bis Ende meines Lebens. Ich hätte viele Pläne noch, ich wollte dort und dort noch und das machen und habe nie geahnt, dass ich sterben kann. Aber das Leben kann ein Ende haben, auch dann, wenn wir auch jung sind. Ich bin eigentlich in einer gläubigen Familie geboren und mein Papa war auch ein Gemeindeleiter. Und so als Pastor kann ich jetzt nicht sagen, weil es damals in der damaligen Sowjetunion streng verboten war, als Pastor zu sein. Und es wurde genannt nur als Gemeindeleiter. Und Papa war ein Gemeindeleiter und das war eine strenge Zeit. Kinder bis 18 Jahre durften nicht zum Gottesdienst kommen. Und Papa hat viel, viel gekämpft dafür. Es gab viele Gemeinden, die das nicht angenommen haben und da gab es auch viel Verfolgung dafür. Aber wir waren eine anerkannte Gemeinde im Staat und sie wollten das auch verbieten. Und Papa hat sehr viel gekämpft dafür, dass wir als Kinder zum Gottesdienst kommen könnten. Und hat gekämpft bis zu Moskau, bis zum Brezhnev damals. Und wurde nicht zum Brezhnev zugelassen, aber er hat die Erlaubnis bekommen, wirklich schriftlich, eine Erlaubnis bekommen, dass wir als Kinder zum Gottesdienst kommen könnten. Und ich erinnere mich noch als Kind, dass wir zum Gottesdienst kamen und da öfters schon die Polizei kam und an der Tür stand und sagte, die ganzen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre aus dem Saal raus. Und die mussten alle raus und Papa stand dann auf, Papa hätte die Erlaubnis bei sich in der Bibel. Und hat sie dann gezeigt und wir als unsere Familie, die Erlaubnis, die verbreitete sich nur auf unsere Familie, nicht auf andere. Wir als Kinder, er als Vater und wir durften da bleiben. Und wir blieben auch da sitzen. Und das war wirklich für uns was Spannendes. Alle mussten raus und wir konnten bleiben. Und so wuchsen wir auf. Wir haben als Kinder schon gebetet zu Hause, Bibel gelesen, wir waren regelmäßig im Gottesdienst und ich nahm das alles auf, so dass alles ist so in Ordnung. Ich habe nie geschimpft, nie Alkohol getrunken, nie geraucht und ich dachte eigentlich, Gott musste mit mir zufrieden sein. Es sind heute viele hier, auch in Deutschland besonders, viele denken, Gott muss mit mir zufrieden sein. Ich bin ja ein ordentlicher Mensch. Und als dann die Zeit verging und Papa vor dem Tod war, 2 Stunden vor dem Tod, er war krebskrank, und uns als Kinder zusammengesammelt hat. Und als ich dann an der Reihe war und zu ihm kam und er betete noch kurz für mich, segnete mich, auch wie alle anderen, meine Geschwister. Und zum Abschluss sagte er, André, wenn du eine Begegnung mit Jesus nicht triffst, sehen wir uns nie wieder. Und nach 2 Stunden starb er. Eigentlich war ich auf ihm sehr beleidigt. Ich war unzufrieden mit ihm. Wie kann er sowas sagen? Ich bin ja ein ordentlicher Junge. Ich führe ein normales Leben. Ja, die da draußen sind, die müssen sich bekehren. Die müssen Jesus finden. Aber ich bin ja, mit mir ist alles in Ordnung. Und so verging die Zeit. Es waren noch ein paar Jahre vergangen, bis ich dann wirklich auch in einem solchen Gottesdienst wie heute Abend und am Ende des Gottesdienstes, wo einer von den Gästen, die auch bei uns waren, unsere Gemeinde, angeboten haben, nach vorne zu kommen. Und da war der Kampf für mich. Ja, eine Stimme sagte, ja, du, das ist deine Zeit, das ist deine Chance, nach vorne zu kommen. Und da war der Kampf auch von der anderen Seite noch. Die andere Stimme, ja, das ist ja die Gemeinde, wo dein Vater Pastor war. Und wenn du jetzt nach vorne kommst, was werden die anderen sagen? Aber wir dachten, das ist ein ordentlicher Mensch und der ist jetzt ein Sünder, der bekehrt sich ja. Was werden deine Freunde sagen? Und der Kampf war sehr stark. Aber der Abend, das war ein besonderer Abend. Ich habe mich entschieden für Jesus und habe bis heute nicht bereut. Das ist wirklich ein wunderbares Leben mit Jesus. Und ich möchte euch gerne noch heute besonders sagen, das Leben mit Jesus ist ein wunderbares Leben. Und wenn wir wirklich mit Jesus leben, erleben wir vieles, vieles, weil der lebendige Gott ist ein Gott der Wunder, der auch heute Wunder macht. Später, als ich dann in den Militärdienst eingezogen wurde und wurde nach Sibirien geschickt, da sah ich das erste Mal in meinem Leben, dass es Stellen gibt und Städte gibt, wo keine Christen sind. Das war für mich ein Wunder, weil ich in einer großen Gemeinde aufgewachsen war und ich sehr viele Christen sah, immer. Und da stand die Frage vor mir, als der Militärdienst dann zu Ende war und ich fuhr schon nach Hause, da stand die Frage, was ich jetzt weitermachen werde. Komm, möchte ich jetzt mich entscheiden, für Jesus die Arbeit weitermachen und wirklich als Missionar zurückzufahren nach Sibirien oder ich bleibe zu Hause. Und als ich dann nach Hause kam, es war an der 88, da bekam ich, dass die ganzen Papiere schon fertig waren, hierher nach Deutschland zu kommen. Das waren die ersten Aussiedler, die hierher nach Deutschland kommen konnten. Und unsere Papiere waren auch alle fertig. Aber ich sagte zu meiner Mutter, Mama, ich fahre in eine andere Richtung. Nicht nach Westen, sondern nach Osten. Und so fuhr ich nach Sibirien. 1989 im Dezember fuhr ich nach Sibirien und das Leben in Sibirien war ein besonderes Leben, weil vieles, vieles, was ich noch lernen musste, das ganze Klima, das war ganz anders. Das ganze Leben, das war ganz anders. Und ich musste noch viel, viel lernen und Gott musste in meinem Leben auch noch vieles was verändern, obwohl ich auch Christ schon war. Aber es ist so gut, wenn wir ein offenes Herz haben und Gott das Erlauben auch machen und das Leben verändern. Als wir dann ankamen dort nach Sibirien und da merkte ich, dass das nicht so einfach ist, die Dörfer, die Städte da zu besuchen, weil Sibirien, wir rechneten jetzt vor kurzem aus, das Land so groß ist, Irkutsk-Gebiet, nur Irkutsk-Gebiet ist dreimal so groß wie Deutschland. Und für einen Einwohner ungefähr sind 23 Quadratkilometer. Und da merkten wir, dass es nicht so einfach ist, die Dörfer zu erreichen, die Städte zu erreichen, weil es Wald, Taiga ist, Sumpf und wir sehr oft im Winter die Zeit ausgenutzt haben, wenn alles eingefroren ist. Eingefroren ist der Baikalsee, ist der größte See und der tiefste See in der ganzen Welt. Von Süden bis Norden sind es 600 Kilometer. Die schmalste Stelle jetzt von der Breite aus, die schmalste Stelle ist 23 Kilometer und die breiteste 80 Kilometer. Und von der Tiefe über 1000 Meter tief. Aber wir haben das Eis oder den See ausgenutzt, wenn im Winter der See eingefroren ist und das Eis über 1,5 Meter dick ist, weil es im Winter bis 50 minus ist. Und dann haben wir das Eis ausgenutzt als Straßen, die Dörfer zu erreichen. Da spürten wir uns wirklich wie hier in Deutschland oder im Westen. Die Straße war ganz gleich, keine Löcher und wir konnten ganz ruhig fahren, in kein Loch reingefahren. Das war schön für uns. Aber vieles musste auch ich lernen, weil wegen dem starken Frost das Eis spaltet sich. Und die Spalten sind bis 30 cm breit wegen dem Frost. Und das Eis ist hellblau und die Spalten sind dunkelblau. Und da kann man das von Weitem schon sehen und da muss man nicht Angst bekommen, muss man nicht bremsen. Da muss man voll Gas geben und über die Spalten überspringen mit dem Auto. Wenn man Angst bekommt und dann du anfängst zu bremsen, dann dreht sich das Auto, passiert nichts, du kannst nur mit den Rädern in die Spalte reinkommen und dann kippt das Auto um. Das Einzige, was kann passieren noch. Aber so ist eigentlich nichts Gefährliches. Und umfahren die Spalte kann man auch nicht, weil das über den ganzen See ist. Die ganze Spalte. Und da muss man einfach überspringen. Wir hätten einen Bruder aus Japan, der auch ein Christ, der hat uns oft besucht. Japan ist ja dichter als Deutschland, dort in Sibirien. Und der kam zum Besuch zu uns. Wir sprachen mit ihm Deutsch. Er konnte Deutsch. Da war es für mich einfach, schon mit ihm zu unterhalten. Und er wollte über den Baikalsee fahren. Er sagte, ich komme mal im Winter. Ich möchte mit euch über den Baikal fahren. Und da kam er auch zu uns. Und ich war aber mit ihm nicht mit. Da waren die Brüder von unserer Gemeinde. Und sie fuhren. Ich brachte ihn nur bis zum Ufer. Und da fuhren sie weiter, ganz zum Norden. Und wieder zurück. Und als er dann zurückkam, sag ich, zeig euch, wie war die Fahrt? Sagte, oh André, so perfekt. Es war die beste Fahrt in meinem Leben. Aber ich habe nie so viel in meinem Leben gebetet wie jetzt. In dieser Fahrt. Sag ich, was war besonders? Sagte, besonders war es, als wir über die Spalten übersprangen. Das war schrecklich, weil es unten in die Spalte über 1000 Meter tief ist. Das ist die schrecklichste Sache. Aber das war was vielleicht auch gefährlich ist, aber das war was Besonderes. Und das Herz jubelte jedes Mal, wenn wir die Dörfer erreichten und dort das Wort Gottes verkündigten. Und eine von diesen Fahrten haben wir auch vorgenommen, das war 19. Januar 1995. Ich war schon in meinem Dienst in der Gemeinde. Wir wollten drei Dörfer besuchen, wo wir früher schon evangelisiert haben. Und da waren schon kleine Gruppen und wir wollten sie besuchen. Und den 19. Januar nahm ich Abschied, da waren noch zwei Brüder aus der Gemeinde mit mir. Zu dritt wollten wir die Dörfer erreichen. Ich nahm Abschied von meiner Familie. Damals hatten wir noch zwei Kinder, heute haben wir sechs. Die besten Kinder, möchte ich euch sagen, von der ganzen Welt. Und die hübschesten Kinder. Ich nahm Abschied von meiner Familie und wir machten uns unterwegs. Ja, die Straßen sind nicht so was Besonderes. Ja, wenn man auf dem Eis raufkommt, dann ist schon was Besseres. Aber so, durch den Wald, was Schlimmes. Das letzte Dorf, das weiteste, entfernste Dorf, wo wir hin wollten, war 340 Kilometer von uns. Und die 340 Kilometer muss man oft 24 und über 24 Stunden fahren. Der erste und der zweite Gang, Maximum, der zweite Gang. Ja, da kann man gar nicht. Da gibt es keine Straße, da wird nur der Wald ausgesägt, gerade gemacht, die Erde, und das ist die ganze Straße. Aber wir machten uns auf den Weg und wir fuhren. Die ersten zwei Dörfer haben wir erreicht, die Geschwister besucht, ermutigt, zusammen Gemeinschaft hätten wir. Und wir fuhren dann weiter. Und Samstag, den 21. Januar Früh am Morgen kamen wir an dem letzten Dorf an. Die Geschwister warteten auf uns, wir haben telefoniert zu ihnen und gesagt, dass wir kommen. Sie warten, waren schon alle zusammengesammelt, hätten eine gute Gemeinschaft, wir hätten auch Gottesdienst und die ganzen Fragen, was sie da hatten, haben wir geregelt. Und nach einem gutes Mittagessen, das uns vorbereitet war, um 16 Uhr machten wir uns auf den Weg nach Hause. Wir waren alle drei, hätten jeder einen Führerschein, dass wir jeder fahren konnten, und wir haben uns so besprochen, dass wir die ganze Nacht durchfahren werden, wir uns abwechseln werden, dass wir früh am Morgen schon zu Hause sein können, dass wir im Gottesdienst Sonntag schon zu Hause sind. Die Zeit oder diese drei Tage, die waren wirklich anstrengend, und ich sagte zu meinen Brüdern, macht euch gemütlich, legt die Sitze auseinander und schlaft. Weil nicht so oft sind die Besuche dort, und wenn man dorthin kommt, dann möchten die Geschwister die ganze Nacht durchsprechen und wirklich zusammen sein. Das war wirklich anstrengend, und die Brüder machten sich gemütlich und schliefen auch sehr schnell ein. Für mich waren die Straßen auch nicht etwas Neues, weil wir schon sehr oft unterwegs waren. Und in vielen Stellen sind die Straßen so eng, dass zwei Autos kaum auseinanderkommen. Und vielen Stellen auch gar nicht aus zwei Autos kommen. Da muss je eins von den Autos von der Straße runter. Und keiner will ja, weil da tiefer Schnee ist. Und da kommst du gar nicht raus. Und da fährt man einer auf den anderen zu. Und bei wem die Nerven schneller weg sind. Und dann fährt der eine runter und der andere fährt dann durch. Und du kannst dann rausfahren, wie du willst. Ich musste das auch lernen. Und dann bin ich dann mit einer Seite runtergefahren immer. Und bin aus dem Auto ausgestiegen. Und dann, der sieht das dann, dass ich aus dem Auto draußen bin, dass schon ich nicht mehr wegfahre. Und dann muss er auch von mit einer Seite runterfahren. Und so haben wir das gut gelernt. Aber das war eigentlich nicht was Neues mit den ganzen Straßen. Und so ungefähr 30 Kilometer waren es schon, die wir durchgefahren waren. Wenn jemand das interessiert, könnt ihr das nach der Karte zu Hause nachgucken, wo das alles passiert war. Das Dorf ist Barguzin, heißt das letzte Dorf Barguzin. Und das liegt ein bisschen weiter vom Baikalsee ab. Muss man erst bis zum Baikalsee und dann längst nach dem Baikalsee nach unten schon fahren. So ungefähr 30 Kilometer waren wir schon durchgefahren und es ging schon so bergab zum Baikalsee. Es hat sehr, sehr, sehr doll geschneit. Ich sah in dem ganzen Schnee, dass mir von unten nach oben zwei LKWs entgegenkamen. Ja, die kamen, für mich war das auch nichts was Neues. Ich nahm ein bisschen rechts ab, die Straße war genug breit, dass wir auseinanderfahren konnten. Das Schlimmste war, dass das so geschneit hat. Ich nahm ein bisschen rechts noch weiter ab. Und so mit dem ersten Auto sind wir auseinandergefahren. Und dass der Schnee so locker sich legt, und das ist ein trockener Schnee, nicht so wie hier in Deutschland nass, dass der kleben bleibt, der liegt wie Watte auf der Erde. Und wenn man dann auseinanderfährt, und dann kommt das alles in die Luft. Ein paar Sekunden kann man nicht sehen, der ganze Schnee wieder gelegt hat. Und so sind wir mit dem ersten Auto, mit LKW auseinandergefahren, und ich konnte ein paar Sekunden nicht sehen. In meinem Gesinn war nur das, in meinem Kopf war das, dass hinten dann jetzt noch ein LKW kommt. Und bevor der Schnee sich gelegt hat und ich was sehen konnte, knallte es. Später bekam ich das, dass der zweite angetrunken war und fuhr einfach mitte in der Straße. Der sah mich einfach nicht. Und so knallten wir zusammen. Und von dem Schlag, als wir zusammen knallten, war mein Vorderrad abgerissen und das Ganze vorne, wo der Motor ist, das legte sich zusammen. Und die Vorderräder von dem LKW waren auch abgerissen und er flog über unser Auto. Vorderscheibe, die flog raus, das Dach war aufgerissen und er flog über uns rüber und flog dann über auf die andere Seite. Als ich das auslegte, der ganze Schnee, ich verstand das jetzt, dass es jetzt ein Unfall ist. Und das erste war so ein Schockzustand. Ich spürte keine Schmerzen. Und die erste Frage war, was ist jetzt mit meinen Brüdern? Die schliefen ja. Und ich drehte meinen Kopf nach der rechten Seite und sah Viktor, der Bruder Viktor, der saß hier vorne. Und der sprang auf, versuchte die Tür aufzumachen, die war eingeklemmt. Und er drehte sich um und stoß mit dem Fuß, Tür ging auf. Ich sprang raus, dachte ich, oh, wenn er rausgesprungen ist, ist alles in Ordnung. Ich drehte mich nach hinten. Sergej, der lag hinten auf dem Hintersitz. Auf dem Hintersitz liegt mein Sitz. Ich konnte nichts verstehen, was jetzt weiter ist, wo Sergej jetzt ist. Und wegen dass er geschlafen hat, war er runtergeflogen zwischen den Sitzen hinten. Und ich sah nur, wie er an den rechten Vordersitz so festhielt und zog sich nach oben. Er stand langsam auf. Viktor machte die Hintertür auf und zog ihm einfach so von dem Auto raus. Er zog ihm raus und dass der Schnee so tief war, er stellte ihn im Schnee so rein und er sank gleich so im Schnee rein. Und Viktor dachte, dass die Beine kaputt sind, die Füße, und hob ihn so auf und der trampelte so mit den Füßen und sagte, nein, nein, alles in Ordnung. Und der Viktor steckte ihm wieder in die Löcher rein im Schnee und sie lachten beide. Da dachte ich, aha, ja schön, wenn sie lachen, dann ist alles in Ordnung. Jetzt muss ich von hier raus. Und als ich dann mich bewegte, ich sah, dass zur linken Seite hier ich nicht rauskomme, weil hier alles verbogen war, alles kaputt war. Ich muss zur rechten Seite dort raus. Und als ich mich bewegte, blieb mein linkes Bein hängen. Die Knochen waren kaputt, gebrochen. Und ich sagte nur, Viktor, jetzt müsst ihr mich von hier rausholen. Mein Bein ist gebrochen, ich kann selbst nicht. Wie sie mich daraus geholt haben, weiß ich nicht. Aber sie legten mich dann auf dem Schnee und fingen an zu beten, dass ein nächstes Auto jetzt kommt, das uns wieder zurück zu das Dorf bringt. Weil das sind nicht die Straßen hier in Deutschland, wo die Autos hin und her fahren. Das nächste Auto konnte in 2 Tagen kommen. Und mitten in der Taiga, wir konnten einfach verfrieren. Und sie fingen an zu beten, dass Gott wirklich Gnade gibt, dass ein nächstes Auto kommt, das uns wieder zurückbringt ins Dorf. Und das war das erste Wunder und Glück für uns, dass das nächste Auto schnell kam. Es war auch ein LKW und Viktor setzte sich rein. Sie nahmen mich mit. Das war ein bisschen unbequem, weil die LKW dafür nicht gebaut sind, solche transportieren. Aber sie nahmen mich mit und wir fuhren los. Als wir dann schon unterwegs waren, ging der Schock langsam weg und ich spürte sehr starke Schmerzen hier in der linken Seite. Ich bekam keine Luft mehr und ich dachte mir, dass meine Rippen gebrochen sind. Ich bat nur, Viktor, bete, dass ich Besinnung nicht verliere. Als wir dann zum Dorf kamen, zu dem Krankenhaus, das war Samstagabend und die Ärzte waren alle zu Hause. Kein Arzt im Krankenhaus, nur Krankenschwester. Sie brachten mich dann in die Aufnahme, legten mich auf eine Bahre rauf und ich musste warten jetzt. Ein Krankenwagen, der stand hier auf dem Hof, der fuhr gleich los und zum Arzt. Und wie viel Zeit da verging, es war nicht eine lange Zeit, aber es wurde alles dunkel mit einmal in meinen Augen und mit einmal hörte ich, dass die Tür schlug so laut und jemand kam schnell rein. Das war der Arzt. So wie er auch angezogen war in Wintersachen, so sibirische Art. Er kam rein und zog sich gar nicht aus. Er bückte sich über mir und ich spürte, wie er mit seiner Hand meine Augen aufmachte. Er wollte sehen, ob ich noch am Leben bin. Die zweite Hand legte er auf meine linke Hand, um den Puls zu prüfen. Und dass er so über mir war, das Gesicht so nah war, konnte ich noch was sehen und hören. Er drehte nur den Kopf so zur Seite und sagte zu den Krankenschwestern, kein Puls mehr. Ich kann nichts mehr befassen. Schnell den Blutdruck noch zu messen. Die Krankenschwester versuchten auch noch was zu machen, aber der Blutdruck wird auch nach dem Puls gemessen. Und wenn der Puls nicht da ist, dann kann man schon nichts machen. Und das Letzte war, er sprang mit einmal auf und fing an zu schreien. Nicht wegen Zorn oder Unzufriedenheit, er wollte, dass jetzt alles sehr schnell gehen sollte. Die Schwestern nahmen die Bar und das Letzte, was ich hörte, wie sie mit mir liefen, längs dem Flur zum Operationssaal. Und mit den Schuhen so zock, 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 das war das Letzte. Jetzt, das andere, was alles ich jetzt erzählen werde, ist das, was mir erzählt wurde und was ich erlebt habe. Die Ärzte oder der Arzt, dem interessierte schon nicht so viel mein Bein, was von innen ist. Wenn kein Puls ist, dann geht das Blut weg. Was ist von innen? Als sie mich dann zum Operationssaal brachten und auf dem Tisch legten, haben sie mich aufgemacht. Ich bin hier ganz aufgemacht worden. Und da kamen sie schreck. Wegen dem Schlag von dem LKW mit meinem Steuer wurde ich unterm Bauch am Boden des Autos gedrückt. Und wie ich sagte, das Auto legte sich so zusammen und als er dann über uns flog, von hier so, hat sich das Auto nochmals so zusammengelegt. Und mit dem Steuer wurde ich hier unterm Bauch am Boden festgedrückt. Und deswegen, dass ich hier mit dem Steuer unterm Bauch, waren alle meine inneren Organe abgerissen, die Milz, Magen, alles, Därme und Zwerchfell, richtig? Ja, war alles verrissen, die Lungen und alles hier unterm Herz. 3 Liter Blut waren schon verloren. Das war alles mit dem Därmen, alles vermischt. Und das Schrecklichste war noch für die Ärzte, dass es in dem Krankenhaus kein Blut gab. Reservenblut. Eine Krankenschwester, sie wurde sofort geschickt, sie lief einfach im Dorf rum von Haus zu Haus und suchte die nötige Gruppe, Blutgruppe. Und dass jemand spendet Blut, das bis morgen noch. Dass ich dann bis früh am Morgen dann bis von der Stadt dann aus Blut transportiert wird. Und bis die Krankenschwester da im Dorf rumlief, die Ärzte haben dann die ganze Därme, das alles rausgeholt und wussten gar nicht weiter, was jetzt machen. Sie überlegten das und das und sie sahen nach den ganzen Geräten, dass mein Herz immer schwächer und schwächer, bis es ganz stehen blieb. Und sie kamen dazu, dass ich tot bin. Sie versuchten noch was zu machen, Elektroschock und dann alles verschiedene noch. Aber nichts hat sich geändert. Und sie haben das festgestellt, dass ich tot bin. Sie haben das alles wieder zurückgelegt. 4 Stiche gemacht, so einfach wie einen Toten zugemacht. Mich auf die Bar raufgelegt wieder. Und ich musste dann noch 2 Stunden stehen bleiben und dann in die Todeshalle. Sie telefoniert zur Stadt, zu uns nach Hause, um zu sagen, dass meine Frau sollte kommen, mein Leib identifizieren. Das Leben blieb stehen. Jetzt möchte ich jetzt eine andere Situation beschreiben, da wo mein Herz stehen blieb. Viele denken, wenn mein Herz stehen bleibt, dann werde ich beerdigt und damit ist alles Schluss. Nein, meine Lieben, ich möchte euch sagen heute, und besonders denen, der heute noch Zweifel hat daran, dann fängt nur alles an. Wenn unser Herz stehen bleibt und unsere Augen unseres Körpers zugehen, dann fängt nur alles an. Als mein Herz stehen blieb, spürte ich, dass ich aus meinem Leib rausgegangen bin. Das ist mein Ich. Ich kann meine Hand verlieren, aber ich sage, ich bin hier. Ich kann meine beiden Hände verlieren, aber ich sage, ich bin hier. Ich kann meine Hände und Füße verlieren, aber ich bin hier. Was ist das, mein Ich? Das Ich, das ewig leben wird. Und wir werden leben, ob wir das wollen oder nicht wollen. Möchten oder nicht möchten, glauben oder nicht glauben, wir werden leben. Uns wird keiner mehr fragen. Gott hat uns so geschaffen für ein ewiges Leben und wir werden leben. Und als mein Herz dann stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Leib einfach rausgegangen war. Und ich fing an zu steigen nach oben. Immer höher. Das Krankenhaus war in 3 Etagen. Auf der 2. Etage war der Operationssaal. Das ging immer höher bis zur Decke. und die Decke störte mich nicht. Ich ging durch die Decke durch, durch die dritte Etage, durch das Dach vom Krankenhaus und mit einmal war ich über dem Krankenhaus und sah, wie die Ärzte da kämpften mit meinem Leib. Sie wollten mich wieder zurückbringen. Ich sah, wie sie das Elektroschock machten und alles versuchten. Und ich guckte so auf meinem Leib rauf und dachte, wozu machen sie das alles? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön. Und ich will nicht mehr zurück. Und so wie ich das so beobachtet, das ganze Bild mit meinem Leib, die ganze Situation, mit einmal hier ein Singen. Das Singen, das von allen Seiten kam, von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechts und links, von allen Seiten kam das Singen mit einmal oder hörte ich das Singen und ich drehte mich weg von dem ganzen, meinem Leib, von dem ganzen Bild und fing an zu suchen, wer jetzt singt. Das war ein besonderes Singen. Keiner kann hier auf Erden so singen. Ich kann es wirklich gar nicht beschreiben. Das singt der Himmel. Das werden wir hören, wenn wir dorthin kommen. Und ich suchte jetzt, wer jetzt singt. Mit einmal sehe ich dann von vorne so eine große Gruppe Menschen, die mir entgegenkamen. Das Singen kam auch von den anderen Seiten, aber sie sangen auch. Und sie kamen immer näher mir zu. Und als sie dann so dicht waren, wie sie hier vorne sitzen, mit einmal von der ganzen Gruppe trennt sich ein junges Mädchen, kommt nach vorne, kommt zu mir, nimmt mich an die Hand und sagt, André, du bist auch hier? Sag ich, ja. Sagt sie, wie wunderschön. Und ich erkenne sie. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt haben vor 2 Monaten vor meinem Unfall. Sie war 17 Jahre, Anja hieß sie, und sie war leukämiekrank und starb Ende November. Wir haben sie beerdigt und Ende Januar war mein Unfall. Und ich erkenne sie. Sie sagt, André, wie gut, dass du auch hier bist. Sag ich, ja, wirklich schön. Und so fingen sie wieder alles an zu singen. Wissen Sie, wie wunderschön ist, wenn wir wirklich treu Jesus bleiben und wir eins dorthin kommen, wird uns der ganze Himmel entgegenkommen, wird selbst Jesus entgegenkommen. Und das wird ein Treffen sein, besser als jemand jemals hier auf Erden, ein Präsident getroffen wird, entgegenkommt. Wir werden nicht auf den roten Teppichen gehen, wir werden den goldenen Straßen des Neues Jerusalems durchgehen. Meine Lieben, das ist wunderschön. Einen Augenblick, mit einmal bin ich über unsere Stadt. Die ganze Stadt liegt unter mir. Da gibt es schon keine Zeit mehr, keine Strecken, keine Kilometer mehr. Das ist eine Ewigkeit. Und wir Menschen hier auf Erden können das kaum erfassen, wie das ist, weil wir begrenzt sind mit der Zeit. Aber dort gibt es mir keine Zeit. Da gibt es mir keine Strecken mehr, das ist eine Ewigkeit. Und ich, einen Augenblick bin über der Stadt und über das Haus, wo Anja wohnte. Die Mutter und ihr jüngster Bruder, die leben bis heute noch in dem Haus, in der Wohnung. Es ist ein 9-Etagen-Haus und in der 7. Etage wohnen sie bis heute noch. Die Mutter, Natascha heißt sie, sie sind Gemeindeglieder in unserer Gemeinde dort in Sibirien. Auch bis heute noch. Und ich sehe alles, was in der Wohnung passiert. Alles bis zu einzeln. Ich beschreibe jetzt nur ein Zimmer, das war das Wohnzimmer. Und der Bruder von der Anja, der saß auf dem Stuhl und über den Tisch guckte er fern. Natascha saß in den rechten Sessel und saß wirklich so, den Kopf stützte sie auf den Händen drauf und weinte. Und ich sah, wie Tränen tropften einfach auf den Boden rauf. Und da ich so das ganze Bild beobachte, ansehe, höre ich eine Stimme. Und die Stimme durchdrang das ganze Universum. Von der Stimme konnte man sich nirgends mehr verstecken. Nicht im Himmel, nicht auf Erden, nicht unter der Erde. Das war eine strenge Stimme, da spürte man eine Macht, eine Kraft, aber Liebe. Eine liebende Stimme. Und da brauchte mir keiner mehr sagen, wer mit mir jetzt spricht. Ich wusste ganz genau, dass Gott jetzt mit mir spricht. Und er fing mir Fragen anzustellen. Viele sagen, wenn ich dorthin komme, da werde ich schon was antworten. Ich sage immer, überall, wo ich auch bin, da werden wir keine Antworten mehr finden. Da werden wir schweigen. Vor Gott gibt es mir keine Antworten. Da ist es selbstverständlich klar und deutlich. Die erste Frage, was macht sie? Ich war ein bisschen bewundert, sage ich, ja, Jesus, und sie weint. Es war ja selbstverständlich, es ist ja zu sehen, dass sie weint. Warum frierst du? Die zweite Frage war, wozu? Und ich blieb still. Ich fand einfach keine Antwort. Ich blieb einfach still. Die dritte Frage war, habt ihr denn nichts mehr zu tun, als sitzen und weinen? Und ich blieb auch still. Ich fand keine Antwort. Und er fuhr fort, sagte, ich möchte dir was zeigen. Jetzt sieh. Und ich hob meine Augen auf und sah die ganze Stadt. 450.000 Einwohner. Und von Mitte der Stadt fing ein breiter Weg an. Er fing mitten in der Stadt an, ging über die Stadt oder hob sich über die Stadt, ging längs der Stadt so, bog links ab und verschwand. Jetzt guck, gebe Acht auf diesem Weg. Als ich schaute auf den Weg rauf, er war stopfend voll Menschen. Stopfend voll. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand noch darauf wollte, musste er wahrscheinlich die andere alle auseinanderschieben. So voll war er. Und wieder die Frage, weißt du, wo der Weg hinführt? Sag ich, ja, Jesus, dies weiß ich. Der Weg führt in das ewige Verderben, in die Hölle. Jetzt sieh auf die andere Seite. Und da sah ich noch einen Weg, der auch von der Stadt anfing, aber der war schmal. Er fing an von der Stadt, ging auch nach oben, aber nicht über die Stadt, immer höher, höher, bog rechts ab und verschwand unter den Wolken. Jetzt guck mal auf diesen Weg rauf. Und als ich da sah, sah ich auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt. Die Finger reichten mir wahrscheinlich nicht. Aber die Zahlen reichten wahrscheinlich, wenn ich sie gezählt hätte. Es waren sehr wenig. Und wieder die Frage. Und diesen Weg kennst du auch. Ja, Jesus. Dieser Weg führt zu dir. In das ewige Leben. In die ewige Herrlichkeit. Und er sprach weiter. Deine Mission auf dieser Erde ist noch nicht zu Ende. Du gehst wieder zurück. Ich gebe dir das Leben wieder. Und deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf dem schmalen Menschen zu führen. Nutz die Zeit aus, weil die Zeit kurz ist. So kurz, dass du keine Ahnung hast, wie kurz sie ist. Nutz die Zeit aus. Und ich war wieder in meinem Leib. Ich machte die Augen auf, es war alles dunkel. Ich konnte gar nicht verstehen, wo ich bin, was mit mir ist. Das war die Todeshalle. 5 Stunden waren schon vergangen. Das ist schon kein klinischer Tod. Der klinische Tod geht bis 6 Minuten. Nach 6 Minuten stirbt das Gehirn ab, medizinisch. Und nach 6 Minuten ist schon nichts mehr zu versuchen. Ich war 5 Stunden. Es war alles dunkel und mit einem Mal nimmt jemand die Decke von meinem Gesicht. Das war der Arzt. Sie können sich vorstellen, was er erlebt hat. Stellen Sie sich mal vor, in ihm seinen Zustand. Er ist vor Schreck einfach weggelaufen. Der will bis heute nichts mehr davon sprechen. Ich fragte ihn ein paar Mal, was wollten Sie da in der Todeshalle? Er sagte, bitte fragt mich nichts. Er ist einfach weggelaufen. Nach ein paar Minuten mussten die Schwestern kommen, die Ärmsten mussten kommen. Er ist ja weggelaufen. Und sie mussten kommen. Sie kamen mit der Bar wieder, haben mich wieder raufgelegt und liefen mit mir wieder in den Operationssaal. Es musste so schnell alles gehen. Zu der Zeit haben sie schon Blut gefunden. Sie machten mir eine Spritze hier in der linken Hand, das spürte ich schon, Narkose. Und bevor ich eingeschlafen war, sie haben gar nicht den Vorhang vor meinem Gesicht gemacht. Das musste alles so schnell gehen. Und bevor ich eingeschlafen war, sah ich, wie sie meinen Bauch wieder aufmachten. Und ich bin wieder eingeschlafen unter der Narkose. Vieles mussten sie wegmachen einfach. Das war alles so kaputt, das konnte man gar nicht mehr reparieren. Der Magen musste weg, die Milz musste weg, Teil Derma musste weg, viele noch. Ich weiß es gar nicht, wie es in Deutsch gesagt, alles in Russisch konnte ich Ihnen sagen, aber Sie verstehen das sowieso davon nichts. Die Milz musste weg, das Zwergfell war auch zugenäht, die alle ganze Lungen von der linken Seite mussten weg, das war alles ein Matsch. Das musste alles weg und da wurde ich in die Intensivstation gebracht. Keiner wusste, dass ich leben werde. Am Montag früh am Morgen kam meine Frau zum Krankenhaus. Sie wurde gleich zum Arzt gebracht, im Arztzimmer. Und er sagte, Ihr Mann ist am Leben. Sie werden ihn gleich sehen. Wir lassen Sie rein. Eigentlich lassen wir keinen dort rein. Aber Ihr Mann wird nicht leben. Wir haben zu viel Organe rausgenommen. Zu viel Organe rausgenommen und solche Menschen leben nicht. Es wird wahrscheinlich die letzten Stunden oder Tage sein, ihres Ehelebens auf dieser Erde zusammen. Ihr werdet euch müssen verabschieden. Bitte weint dort nicht. Sie weinte da beim Arzt im Zimmer und beruhigte sich und kam zu mir. Sie sagte auch dann später, sagte André, ich habe vieles was erwartet zu sehen, aber das, was ich gesehen habe, war über allem. Und ich sage immer, wisst ihr, Gott hat mir eine wunderbare Frau gegeben. Das ist wirklich ein Geschenk von Gott. 1,5 Monate hat sie an meinem Bett gesessen. Ich sage immer, wenn ich einmal dorthin komme und Gott die Belohnung verteilen wird, meine Belohnung gehört ihr. Ich werde sie gerne ihr abgeben. Sie hat vieles was durchgemacht. Und sie hat auch sehr viel gebetet, hat oft gefragt, Gott, warum wir? Warum sollen wir das sein? Aber die Antwort bekommt sie dort. 1,5 Monate an meinem Bett. Keiner wusste, 2 Wochen in der Intensivstation, 2 Wochen Kampf um Leben und Tod. Keiner weiß, ob ich leben werde. Aber ich wusste, dass ich leben werde. Weil Gott mir das gesagt hat. Und ich lebe. Anderthalb Monate war ich im Krankenhaus und nachdem, als ich dann nach Hause kam, es war so ungefähr 12:30 Mittag, als ich dann nach Hause kam oder mich nach Hause gebracht haben. Zum Abend kamen viele, viele aus unserer Gemeinde zu uns nach Hause. Alle wussten, dass ich tot war und jeder wollte wissen, was ich erlebt habe. Das Haus wurde stopfenvoll und Natascha war eine von den Ersten. Sie kam, ich lag auf dem Couch im Wohnzimmer und sie nahm sich einen kleinen Stuhl, setzte sich neben mir nieder und ich sagte, Natascha, Kannst du dich noch erinnern, den Abend, als mein Unfall war? Sagst du, ja, so ungefähr. Ich beschreibe dir was. Und beschrieb dann alles, was ich da in der Wohnung gesehen habe. Alles einzeln. Und von den ersten Wörtern, als ich das fing an zu erzählen oder beschreiben, fing sie an zu zittern. Zum Ende war sie schon ganz blass. Sie hat so doll gezittert, dass die anderen sie halten mussten. Sagt sie, André, von wo weißt du das alles? Sag ich, Natascha, ich sage dir, von wo ich das weiß. Aber sag es mir bitte, war das wirklich so? Sagt sie, André, eins zu eins. Eins zu eins, aber von wo weißt du das? Und da erzählte ich ihr und den anderen allen, von wo ich das wusste. Nach 4 Monaten kam ich mit meinen Füßen wieder in die Gemeinde. Nach 4 Monaten. Die Ärzte glaubten das nicht. Im Januar 96 wurde ich nach St. Petersburg geschickt in ein Krankenhaus, wo Brezhnev früher gelegen hat, wo er operiert war. Die Ärzte, das sind die besten Ärzte von der damaligen Sowjetunion. Der Arzt hat meine Unterlagen alle genommen, weil es Schwierigkeiten kam und er das alles durchgelesen, die ganzen Unterlagen hat, sagte, wissen Sie, wenn ich jetzt die ganzen Unterlagen durchgelesen hatte und sie nicht gesehen hatte, und hätte ich gleich geschrieben, dass dieser Mensch längst und lang am Leben nicht mehr ist. Wenn das Sie sind, dann müssen Sie dankbar sein, Gott dankbar sein, dass Sie noch am Leben sind und Sie wollen noch gesund sein. Sag ich, naja, wenn ich am Leben bin, dann will ich auch noch gesund sein. Er sagt, wissen Sie, ich kann nichts mehr machen. Ich kann Sie nur untersuchen und feststellen, dass Sie das wirklich sind. Aber noch was machen, ich nehme mich daraus. Ich kann einfach nichts mehr. 2001 kamen wir hier nach Deutschland und ich habe meine ganze Unterlage mitgebracht. Und hier in Deutschland bekamen wir das, dass die Unterlagen nicht so einfach jetzt übersetzen können. Der Übersetzer muss noch medizinisch ausgebildet sein, weil das die ganze Werte, dass es alles medizinisch ist. Und wir haben lange, lange gesucht nach einem solchen Übersetzer, haben den auch gefunden. Ich telefonierte mit ihm und sagte, ja, wir haben hier Papiere, die übersetzt müssen, Unterlagen. Sagte, kein Problem, hier ist meine Adresse. Sagte mir per Telefon die Adresse, schicken Sie bitte raus. Ich machte das alles im Umschlag und schickte sie zu ihm. Nach 2 Tagen ruft er mich an. Stellt sich vor und sagt, ja, die Unterlagen, die ganzen Papiere habe ich bekommen. Ich habe sie durchgelesen. Sagen Sie mir bitte, wozu ich sie übersetzen muss. Sag ich, ist das was schwierig? Sind da welche schwierige Wörter, dass sie in Russisch geschrieben und sie davon nichts verstehen? Nein, sagt er, ist alles in Ordnung, ich verstehe alles. Aber sagen Sie, wozu ich das übersetzen muss. Sagte zu ihm wieder, ja, wir bitten dich umsonst, wir werden das bezahlen. Sagt er, ist auch kein Problem, das habe ich auch nicht Angst, dass sie das nicht bezahlen. Sagen Sie mir, wozu? Da wurde ich schon neugierig. Was ist das für eine Frage, wozu und wozu? Entschuldigen Sie bitte, ich verstehe Ihre Frage nicht. Warum fragen Sie so? Ja, sagte er, ich habe es durchgelesen. Dieser Mensch ist ja schon längst nicht am Leben mehr. Wozu braucht ein Toter Papiere noch? Und da kam ich mit einmal dahin, dass ich ihm nicht gesagt habe, dass das meine Papiere sind. Ich sagte ihm nur, dass wir haben Papiere, die übersetzt müssen. Da ich, entschuldigen Sie bitte, das bin ich. Da war ein paar Minuten Ruhe. Nach ein paar Minuten fing er wieder an zu sprechen, aber so leise, als wenn er von Alaska irgendwo anruf rief. Ich sagte, wissen Sie, wie fühlen Sie sich? Sag ich, in Ordnung alles, ich arbeite noch. Sagt er, nehmen Sie sich Zeit. Ich werde es übersetzen, aber ich muss mich psychisch einstellen, dass das Sie sind. Den ganzen Monat hat er die ganzen Papiere übersetzt. Nach einem Monat kamen sie dann ging ich zu meinem Hausarzt. Bevor habe ich nichts davon gesprochen, erzählt, weil er sowieso nicht glaubte. Als ich dann den Termin gemacht habe und dann schon in ihm sein Zimmer war, sagte, haben Sie Probleme? Sag ich, eigentlich nicht, aber ich habe heute meine Papiere mitgebracht. Ich möchte, dass Sie das durchlesen und dass Sie aus meinem Hausarzt wissen, was mit mir war. Ich sagte, was war mit Sie? Sag ich, bitte lesen Sie das in Ruhe durch. Das sind vier, DIN A4 Blätter. Und er nahm sie so und setzte sich, er saß von einer Seite des Tisches, ich von der anderen Seite. Er nahm und las das langsam durch. Als er das alles durchgelesen hatte, legte er sie auf den Tisch, die ganze Unterlagen, stand ganz still und schweigend auf und ging raus. Dachte ich, na, was ist jetzt noch? In ein paar Sekunden ging die Tür auf und hier kam der ganze Personal rein. Sie stellten sich so im Kreis rum. Er kam wieder am Tisch, nahm die Unterlagen so und sagte, wissen Sie, dieser Mann bestätigt alles, was hier drin steht, er ist. Ich glaube es nicht. Gründlich untersuchen. Ich will das jetzt wissen, ob er das wirklich ist. Und da fing es an. Über ein Jahr haben sie mich untersucht. Viele, viele Ärzte. Zweimal kamen die Oberärzte zusammen, in Dortmund und in Münster. Und keiner wusste was sagen. In Münster schon, das war das letzte Mal, als die Oberärzte zusammen waren und ich auch da war, stand einer auf und sagte, wissen Sie, nach unseren Vorstellungen und nach den ganzen Gesetzen kennen Sie nicht Leben. Wir müssen das bestätigen, dass das Sie wirklich sind. Sie haben wirklich die Organe nicht. Ohne einzige Organe kann man leben, aber insgesamt ist es unmöglich. Wie Sie leben, können wir nicht erklären. Nach unseren Vorstellungen und Gesetzen kennen Sie nicht Leben und Sie leben und Sie arbeiten noch. Wir können das nicht ergreifen. Und da kam ich zum Wort. Sagte ich, wissen Sie, Sie können das nicht erklären. Sie können nur bestätigen, dass ich bin. Und ich möchte Ihnen heute sagen, dass es einen Gott gibt, nach deren Gesetzen ich lebe. Und Sie werden heute müssen bestätigen, dass es einen Gott gibt. Der mit mir sprach jetzt, der Oberarzt, er ließ seine Augen runter und sagte ganz leise, wir werden das müssen. Es gibt einen Gott. Und ging ganz still raus. Meine Lieben, ich lebe. 12 Jahre sind es vergangen. Und bis heute kann keiner verstehen, wie ich lebe. Aber ich lebe, weil Gott mir das Leben gegeben hat. Und meine Aufgabe möchte ich überall machen, die ich bekommen habe. Überall, wo ich auch bin, sage ich oder stelle die Frage. Meine Lieben, ich wünsche Ihnen das nicht, aber es kann passieren, wenn wir heute rausgehen von hier und Gott in unserem Leben den Punkt stellt und das Leben zu Ende geht. Wenn mit einmal plötzlich unser Herz stehen bleibt heute, wo werden wir heute sein? Wo wirst du, mein Freund, sein? Wir müssen uns entscheiden, wo wir werden sein in das ewige Leben. Dorten oder dorten? Nach dem Tod ist keine Entscheidung mehr zu treffen. Dann ist Schluss. Dann gehen wir dorthin, was wir ausgewählt haben. Und mein lieber Freund, jung oder alt, wir müssen jeden Tag, jede Sekunde fertig sein, das ewige Leben entgegenzugehen. Ich möchte euch heute fragen, wenn heute dich Gott von dieser Erde ruft, wo wirst du dann sein? Weil das ist deine Entscheidung ist. Ich habe auch nie gedacht, dass ich nie mehr nach Hause komme. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich hätte Pläne bis Ende meines Lebens. Aber mein Leben blieb stehen. Und dein Leben kann auch heute stehen bleiben. Ich möchte euch die Frage stellen, und ich mache das überall, wo ich auch bin, in verschiedenen Stellen in der ganzen Welt. Ich möchte, dass ihr euch heute entscheidet, wenn ihr die Entscheidung noch nicht getroffen habt, mit Gott zu leben. den schmalen Weg auswählen. Und das kann man heute machen. Viele sagen, wie kann ich das machen? Es ist einfach, auch nicht einfach. Einfach ist es das, dass ich sage, ja, ich nehme es an und ich gehe jetzt zu Jesus. Nicht einfach ist, weil der Kampf von innen ist. Es gibt einen, der das nicht will. Das will nicht Satan. Und er wird das alles machen, dass du nicht die Entscheidung annimmst. Ich möchte mit euch zusammen beten.
If you would like to give your heart to Jesus,
wenn du dein Herz Jesus anvertrauen möchtest,
if you'd like your sins forgiven,
wenn du möchtest, dass deine Sünden vergeben werden,
I'd like you to pray with me,
dann möchte ich, dass du mit mir mitbetest.
And say, Jesus,
und sagst, Jesus,
I humble myself.
Ich demütige mich.
I ask you to forgive me of my sins.
Ich bitte dich, mir meine Sünden zu vergeben.
I believe you died on the cross.
Ich glaube, du bist am Kreuz gestorben.
I come and bow before you.
Ich komme und beuge mich vor dir.
Forgive me.
Vergib mir.
Lamb of God.
Lamb Gottes.
Jesus Christ.
Jesus Christus.
Forgive me.
Vergib mir.
I put my faith in you.
Ich vertraue auf dich.
Let your blood,
lass dein Blut,
cleanse my sins away.
Meine Sünden wegwaschen.
Wash me as white as snow.
Wasche mich weiß wie Schnee.
Purify my heart.
Reinige mein Herz.
From all evil.
Von allem Bösen.
Make me clean, Lord Jesus.
Mach mich rein, Jesus.
As you forgive me, Lord,
so wie du mir vergibst,
I forgive those who sin against me.
Vergebe ich denen, die gegen mich gehen.
All those who have hurt me, I forgive them.
All denen, die mich verletzt haben, vergebe ich.
And I give my whole life,
und ich gebe mein ganzes Leben,
to you, Lord,
dir, Herr.
Jesus Christ,
Jesus Christus,
my Lord,
mein Herr,
my Savior,
meine Rettung,
from this night on.
Von heute an,
I want to walk in your Spirit,
ich werde in deinem Geist,
in your light,
in deinem Licht,
in your love,
in deiner Liebe,
in your purity,
in deiner Reinheit,
in your holiness,
in deiner Heiligkeit,
in your joy,
in deiner Freude,
all the days of my life,
für den Rest meines Lebens.
I want to be a Christian,
ich möchte ein Christ sein,
born again,
von neuem geboren,
of the Spirit of God,
aus dem Geist Gottes.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. You may not have the exact words,
vielleicht stimmen die Worte nicht genau.
But if your heart is to follow Jesus,
aber wenn das Herz, dein Herz danach verlangt, Jesus nachzufolgen,
and you have prayed this from your heart,
und wenn du das aus deinem Herzen gebetet hast,
the good news is your sins are forgiven.
Dann ist die gute Botschaft für dich, dass deine Sünden vergeben sind.
Is this good news?
Ist das eine gute Neuigkeit?
Mein Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist. Ich danke dir, dass du Himmel und Erde geschaffen hast. Ich danke dir, Jesus, dass ich jeden heute von dem breiten Weg mitnehmen kann, auf dem schmalen Weg. Jesus, ich danke dir, dass du sie annimmst, dass du sie vergibst, dass du dein Blut vergossen hast für sie und dass du sie jetzt waschst in deinem Blut. Danke dafür, Jesus. Und ich segne sie in deinem Namen. Ich segne sie und bitte dich, führe sie, unterstütze sie, stärke sie, dass sie wirklich bis zu Ende stark sind und bleiben auf diesem Weg und wirklich das ewige Leben mit dir erwerben. Jesus, segne sie. Und ich danke dir. Halleluja. Amen.